immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.
Ein paar Tage ist der Wahnsinn schon her, aber das macht ihn eigentlich nicht irrsinniger. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer härter mit mir, Inga Bödeling, und mit meinem Kollegen Sebastian Stier. Hallo Toro.
Hallihallo, hallo Inga.
Ja, Wahnsinn. Das passte, glaube ich, ganz gut auf dieses Spiel am Freitagabend in Paderborn. Ein 3:2, von dem irgendwie am Ende kaum einer so richtig wusste, wie es überhaupt zustande gekommen ist. Denn das sah dann doch weite Strecken nach einer sicheren Niederlage aus. Darüber sprechen wir, genauso wie über den Wirbel um Trainer Pal Dardai, um eine, ja, ich muss es leider so sagen, minimale Resthoffnung auf Rang 3. Über zwei Tordebütanten und die nächste Aufgabe am Freitag gegen Rostock. Und ich würde sagen, damit haben wir doch ein ganz gutes Konzept, oder?
Ja, wir sind ja auch Konzeptjournalisten.
Schön. Ich muss mich leider im Vorhinein schon entschuldigen. Ich bin mir sicher, dass das eine oder andere Konzeptwitzchen hier stattfinden wird. Aber erstmal nach Paderborn. 3:2, ich habe es vorhin schon gesagt, 85 Minuten war das echt wohl eine enorm schwache Vorstellung. Es gab diesen direkten Freistoß von Raphael Obermeier, der erst, glaube ich, an den Pfosten und dann ins Netz flog. Der war, das hatte sich auch schon angekündigt, davor war ja schon ein Tor gefallen, was wegen Abseits aberkannt worden war. Dann das 1:1 im Gegenzug durch Ayman Barkok, ein völliges Überraschungsprodukt. Und dann nach der Halbzeit noch das 1:2. Nach Eckball durch Musliu und diese Eckbälle, die waren in diesem Spiel sowieso extrem gefährlich. Und dann hat Pal Dardai in der zweiten Halbzeit ein bisschen gewechselt, in der 60. und 78. oder zwischen der 60. und 78. gleich fünfmal, hat unter anderem Ibo Maser, Deri Scherhand und auch Bilal Hussein gebracht. Und genau dieser Bilal Hussein, der war es, der dann dieses 2:2 produziert hat, zusammen mit Jonjo Kenny. Und das war wirklich Millimeterarbeit, oder?
Das war knapp, aber richtig. Also ich finde es sowieso immer, ich finde es schwierig, ich weiß natürlich, klar, das ist so eine ewige Diskussion, wo zieht man eine Grenze, wie geht man denn damit um, ne, wenn jemand da so millimetermäßig im Abseits steht, ich habe da echt ein Problem mit, wenn es die Fingernagelspitze ist vom aufgeklappten Zeigefinger, also das ist wirklich so eine Sache, da tue ich mich extrem schwer mit, da sind viele Tore schon weggenommen. Es gab mal, ich kann mich erinnern, jetzt Inga, jetzt gehen wir ganz weit zurück in der Geschichte, so WM 94 rum muss das gewesen sein, da gab es so diese Ansage, wurde als revolutionär verpackt, im Zweifelsfall immer für den Stürmer, das war so die große Ansage, wir wollen mehr Tore, Fußball der 80er und Anfangs 90er war furchtbar langweilig, wenig Tore und das sollte das Spiel dann so revolutionieren. Inzwischen ist der Fußball ein anderer und ich finde aber trotzdem, man sollte da wieder hin zurück, im Zweifel immer für den Angreifer, im Zweifel nicht die Millimeterlinie ziehen im Computerbild. Deswegen freue ich mich über dieses Tor umso mehr.
Es war in dieser Abseitsposition oder vermeintlichen Abseitsposition eine Millimeterentscheidung und im Tor aus, denn der Ball sollte angeblich bei der Flanke von Jonjo Kenny schon im Tor aus gewesen sein. Da hat der VAR dann auch nochmal gecheckt und gesehen, dass er nicht im vollen Umfang hinter der Linie war. Somit war dann diese Flanke auch regelkonform und Bilal Hussein konnte mit seinem ersten Tor verwandeln.
Japanisch, Inga. Er hat mich total an die WM erinnert, an das Tor der Japaner.
Richtig.
Ich habe im Stadion gesessen und sogar völlig auf Höhe der Linie, habe mich gefühlt wie ein Linienrichter und konnte es genau sehen und war mir total sicher von meinem 100, 200 Meter entfernten Luftlinienplatz, dass dieser Ball im Aus war. Und das behaupte ich bis heute. In dem Fall hier Paderborn war es nicht der Fall. Der war nicht ganz aus.
Und du hast natürlich auf der Tribüne sofort die Fahne gehoben und gesagt so.
Ja, er wild die Fuchtelt mit beiden Armen.
Hatte ich einfach nicht wahrgenommen.
Nein, ich habe keine Rolle gespielt bei der WM, so wie die deutsche Mannschaft insgesamt.
Wir könnten natürlich jetzt überlegen, dass du auch ein bisschen schuld daran bist, dass dieses Tor zählte, weil du hättest dich ja noch ein bisschen deutlicher bemerkbar machen können, Toro. Ein bisschen mehr Einsatz.
Ich habe auch lange sinniert, viel darüber nachgedacht und bin jetzt eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht der Fall war. Danke, dass du die Wunde wieder aufkratzt.
Sehr gerne. In der 90. Minute war es dann Haris Tabakovic, der das 3:2 erzielte und zwar nach starker Koproduktion der eingewechselten und vorhin schon genannten Deri Scherhand und Ibo Maser. Fabi Rehse mischte auch noch ein bisschen mit und dann stand Tabakovic genau da, wo so ein Torjäger eben stehen muss, in der Mitte und verwandelt das Ding. Übrigens eins, was ich finde auch schon sehr häufig mal weit drüber geschossen wurde. Also da habe ich so einige Szenen im Kopf.
Spielst du einen Nico Schlotterbeck an jetzt vom Wochenende?
Ja, zum Beispiel. Okay. Ich habe auch so Mario Gomez im Kopf in solchen Szenen. Also das hat Tabakovic, also es war nicht leicht, aber er hat es gut gemacht.
Ja, der macht ja vieles gut in dieser Saison.
Auch wieder wahr.
Und gerade solche Tore, die macht er halt. Er hat einen Mittelstürmerlauf, eine Mittelstürmersaison. Der hat Hertha schon viele Punkte in dieser Saison beschert. Und das ist ja das, worauf man immer hofft, ist ja so der Manager-Traum, einen Mittelstürmer verpflichten, der dir dann auch die Punkte sichert, der dir die 10, 15 plus macht. Die hat er definitiv gemacht, Tabakovic, in diesem Jahr. Der passt da gut rein. Und wie gesagt, hatten wir auch schon öfter jedes Thema. Wann hat der Hertha mal so diesen Mittelstürmer-Typ, der dir eben dann diese vielen Tore sichert, wird dann vermutlich auch schwer, jetzt ab Sommer den zu halten. Und gehe ich einfach mal.
Das vermute ich auch. 18 Tore hat er jetzt gemacht, genauso wie Christoph Zolis von Fortuna Düsseldorf. Die beiden marschieren in der Torjägerliste auf Platz 1 im Gleichschritt. Tabakovic hatte Freitagabend vorgelegt und Zolis hatte am Sonntag beim 2:0 gegen Braunschweig, war es, glaube ich, nachgelegt. Und ja, somit bleibt dieses Duell auch an der Torjägerlistenspitze bestehen. Aber Tabakovic hat auch schon bei seinen Teamkollegen hinterlegt, ich brauche hier ein paar Flanken, füttert mich doch noch ein bisschen weiter. Und alle wollen unbedingt zusammen mit ihm erreichen, dass er nachher an der Spitze der Torjägerliste steht. Aber am Freitagabend in Paderborn war das für alle erstmal zweitrangig, denn dieser Sieg, der war richtig glücklich. Da waren sich nachher wirklich alle einig. Pal Dardai hat auch gesagt, wir hatten das erste Mal in dieser Saison so richtig Glück. Und alle anderen waren sich auch einig, artig bedanken, 3 Punkte einpacken und zurück nach Berlin fahren.
Ja, aber das ist dann auch okay. Ne? So in so einer 34 Spieltage währenden Saison ist ja auch so. Hertha hatte in anderen Spielen Pech, jetzt haben sie Glück. Ich will nicht sagen, dass sie das immer ausgleicht, aber zu einem gewissen Teil hast du dann auch mal eben genau so ein Spiel mit dabei. Und ich fand es jetzt auch nicht so wirklich absolut schlecht. Es war eben so, dass es schon am Ende dann eben, wenn man die Spielanteile sieht, dann auch nur diesen Lattenfreistoß da, dieses enorme Geschoss, ich glaube, auch war Obermeier was, dass er da schon...
Brackelmann.
Genau, stimmt, der war es. Richtig.
Ich erinnere mich, weil ich diesen Namen so unfassbar faszinierend fand.
Ja, der könnte auch im Werner-Film mitspielen, ne? So ja, Werner Beinhardt, ja. Ne? Brackelmann in der Szene auf dem Markt so. Ja, nicht genau. Bernie Blindmann, sondern Bernie Brackelmann würde auch funktionieren. Ja. Also da hatten sie schon natürlich einen Tick weit Glück, aber auf der anderen Seite war es dann auch wieder das typische Hertha-Spiel. Es war einfach unterhaltsam. So, es ist dieses Jahr, wenn du Hertha schaust, es ist unterhaltsam.
Ja, und torreich.
Und torreich, deswegen ist es unterhaltsam, weil torreich ist. So, die Leute wollen Tore sehen und Hertha garantiert Tore auf beiden Seiten des Spiels. Also sowohl eigene als auch dann eben auf der Gegenseite für den Gegner. Du weißt nie so richtig, was passiert, aber du weißt, Hertha wird dir kein stupides 0-0 vermutlich anbieten, so mit ganz großer Wahrscheinlichkeit. Und das ist für neutrale Zuschauer, glaube ich, sehr gut. Für nicht neutrale, sprich Hertha-Fans, ist es nervenaufreibend dieses Jahr.
Durchaus. Hinterher waren sich aber auch alle einig, dass man da eine kleine Entwicklung bei Hertha gesehen hat, und zwar was die Einwechselspieler anging. Wir haben da in dieser Saison schon häufiger darüber gesprochen, dass die nicht so richtig das Niveau halten können im Spiel, was es vielleicht vorher gab. Da wurden auch schon viele Führungen und Siege dann eben verspielt. In diesem Spiel war es so, dass vor allem Maser und Scherhand zusammen eben auch mit Torschütze Hussein da so ein bisschen mehr Qualität wieder brachten und das Ganze ein bisschen belebt haben, den Spielfluss ein bisschen belebt haben. Und da waren sich nachher auch alle einig, dass das der Mannschaft gut getan hat.
Ja, also wenn du so mal auf die Spielertypen schaust, Maser, Scher und Husin, alle ähnlich vom Profil her, technisch starke Spieler, flinke Spieler, wendige Spieler, gute Dribbler, die dann eben genau in solchen Spielen eine Wirkung entfalten können, wenn das Spiel schon so sehr aufgerissen ist, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt, wo sie kamen, da waren die Kampfzonen nicht mehr so kompakt aufgeteilt wie noch in den ersten 50, 55 Minuten. Da war mehr Platz, definitiv. Es war schon ein wilderes Hin und Her, auch von Paderborner Seite. Platz war auch tief, ne? Es waren alles, mehrere Faktoren kamen zusammen. Und da haben die dann richtig gut reingepasst, weil diese Räume, die nutzen die mit ihrer Schnelligkeit, mit ihrer Ballsicherheit. Da stoßen die dann in Zonen, wo es gefährlich ist. Und das hat in dem Moment sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt jetzt nicht, dass es demnächst wieder so funktionieren muss. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Entwicklung. Das war jetzt so eine 90, hat in den 90 Minuten einfach gepasst. Ob es jetzt gegen Hansa Rostock, um nochmal vorzugreifen, schon wieder ähnlich sein wird, schwer zu sagen. Rostock ein viel tiefstehenderer Gegner, die werden im Olympiastadion ganz anders auftreten. Da kann es dann schon sein, dass es dann wieder anders läuft. Aber für den Moment hat es sehr, sehr gut funktioniert.
Richtig. Und damit kletterte Hertha auf Rang 7, weiterhin 8 Punkte Rückstand auf Rang 3 auf Fortuna Düsseldorf. Aber, und das hörte man nachher auch immer wieder, und eigentlich hatten wir das hier eigentlich schon beendet, das Thema, ist dann noch diese minimale Resthoffnung, die man gewahrt hat. Denn es hieß vorher, diese beiden Mannschaften im Mittelfeld, Paderborn und Hertha, wer von den beiden sich durchsetzt, der kann da oben vielleicht nochmal hinschielen. Und selbst Pal Dardai, der hier in den letzten Wochen oft zitiert wurde mit seinem "Wir reden nicht vom Aufstieg", sagte, wir versuchen dran zu bleiben und solange es die mathematische Chance gibt, arbeiten wir. Das war das Deutlichste, was man von ihm in diesem Jahr zum Thema Aufstieg oder vordere Ränge gehört hat.
Ja, ich will nicht sagen, ich würde es immer noch so machen, aber es ist einfach nur mal so. Was soll er da auch anderes sagen? Also klar, ich glaube, diese 8 Punkte, die sind sehr verlockend, sehr verleitend, weil du immer so im Hinterkopf hast, dieses, naja, jetzt gewinnen wir das nächste Spiel und dann schauen wir mal oben, da wird schon wieder irgendwo in ein Unentschieden rinschleichen, dann verliert mal in Hannover 96, Fortuna Düsseldorf wird auch passieren, dann bist du vielleicht wieder auf 5, vielleicht hast du noch ein direktes Duell. Also man kann sich Sachen dann auch immer sehr, sehr gut zurechtlegen, wie man es gerade möchte und braucht. Ich glaube, diese 8 Punkte wären so in so einer Tendenz von plus, minus 5, 6 Punkten, immer so mal Bestand halten. Hertha wird auch noch ein Spiel verlieren. Wirklich realistisch würde es nur werden, wenn Hertha ab jetzt wirklich alle Saisonspiele bis zum Ende, bis zum letzten Spieltag konstant gewinnt. Dann,
das wäre mal eine Serie.
Das wäre eine Serie und die hatten sie halt dieses Jahr nicht. Die hatten nicht diese Serie, die du brauchst, um ganz oben dabei zu sein. Das funktioniert definitiv nicht, wenn du mal 3, 4, 5 Spiele ungeschlagen bist, aber auch noch ein paar Remis mixt. Du musst, gerade wenn du den Start so verpatzt, brauchst du 6, 7, 8, 9 Dinger, die du hintereinander gewinnst. So, ja, und nicht mal denn reicht's. Erinnere dich an St. Pauli letztes Jahr.
Ja.
Oder davor, glaube ich, war es.
Nee, letztes Jahr.
War letztes Jahr und da hat es am Ende dann auch nicht mehr gereicht, weil du wirklich, du kannst ja nicht alle Spiele dann irgendwie gewinnen. Du hast immer mal einen bei. Ja, wo es dann unentschieden oder eine Niederlage wird. Deswegen, Hertha fehlt die Serie. Hertha wird nicht mehr oben reinstoßen. Hertha wird nicht bei den Aufstiegsrängen irgend noch ein Wörtchen mitreden. Aber trotzdem ist die Saison aus meiner Sicht, so wie sie bisher verlaufen ist, erfolgreich.
Jetzt haben wir alle Hörer verloren, Toro. Warum? Alle, die sich noch in Resthoffnung gemacht haben, haben jetzt gerade ausgemacht, weil sie gesagt haben, oh, der Stier hat gesagt, das wird nichts mehr.
Ja, aber vielleicht hat er auch keine Ahnung. Also...
Weil du gerade Serie gesagt hast, die hatte man ja durchaus Ende des Jahres, allerdings halt mit sehr vielen Unentschieden. Und das führte ja dann auch dazu, dass man vor Weihnachten nochmal so ein bisschen Hoffnung hatte, da oben anklopfen zu können. Dann der verpatzte also Jahresstart und dann war das alles wieder dahin. Aber es ist ja nun mal so, dass man jetzt eben auf genau die gleichen Gegner trifft, auf die man auch getroffen ist, als man diese Serie aufgestellt hat mit den vielen ungeschlagenen Spielen. Das kann ja vielleicht auch so ein kleiner Hoffnungsschimmer sein. Ich möchte hier nur die optimistischere Seite darstellen. Ja, lass uns noch mal ganz kurz über diese beiden Tordebütanten sprechen, die wir da gesehen haben in Paderborn. Und zwar einmal Bilal Hussein, der ja wirklich lange Zeit gar keine Rolle gespielt hat. Der war nicht im Kader, der war manchmal auch gar nicht bei der U23 im Kader. Der hatte einen wirklich schweren Stand. Pal Dardai hat am Anfang der Saison oder ja so im Herbst oder sowas gesagt, dass sich Hussein noch ein bisschen an die Liga gewöhnen muss, an das ganz neue Umfeld, an dass alles doch ein bisschen anders ist und das fiel ihm wohl ein bisschen schwer. Da hat er jetzt mal gezeigt, dass er durchaus mithalten kann.
Ja, also das stimmt, du hast recht.
Das klingt nach Aber.
Der hatte einen ja, das klingt tatsächlich nach Aber, weil ich bin der Meinung, der Bilal Hussein, der ist von seiner Spielanlage, vom Typ, also der ist ein kleiner Dribbler. Ne? Mhm. Die Spielertyp haben wir eben gerade beschrieben. Das ist so ein Typ, den produziert der Berliner Fußball und vor allen Dingen die Hertha Akademie zuhauf und teilweise besser. Also den muss man nicht aus Schweden einkaufen. Definitiv nicht. Weil dann hast du...
Du denkst ja an Terry Scherhand oder auch Ibo Maser wahrscheinlich, die ähnliche Typen sind, ne?
Ja, und die hast du in jedem Jahrgang aktuell. Da kannst du jetzt bis zur U14 kannst du runtergucken. Da kommen immer diese Typen. Weil die werden auch, die werden aktiv gesucht, gescoutet auf den Plätzen in Neukölln, in Rudo, sonst wo. Da werden diese Jungs hergeholt. Und bei Hertha dann eben besser gemacht, ausgebildet. Und wenn du dann so jemanden dann auch aus Schweden holst, natürlich hat der Anpassungsprobleme. Natürlich, der kommt, ist ein junger Mann, der kommt in eine neue Kultur, der muss eine andere Sprache lernen. Der findet sich mit einer komplett anderen Wettkampfhärte zurecht oder muss sich damit zurechtfinden. Das ist ein anderes Tempo, gerade hier zweite Liga, die Körperlichkeit, die Physis. Also es gibt so, so viele Faktoren, die ein Grund sein können und in seinem Fall ein Grund sind, warum der nicht erfolgreich ist. Und deswegen muss ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt... ja, eine Verpflichtung gewesen, die super Not getan hat. So muss man retrospektiv sagen. Aber der Junge hat noch Zeiten und der Vertrag ist ja jetzt nicht auf 10 Monate angelegt, sondern der kann sich durchaus entwickeln. Der wird sich wahrscheinlich auch entwickeln. Noch nur war es bisher so, dass es ein maximal schwieriger Start war.
Ebenso wie für Ayman Barkok, der im Winter dann kam, ausgeliehen vom FSV Mainz. Und da war am Anfang ganz viel Licht und dann plötzlich ganz viel Schatten und irgendwie wankt er seitdem dazwischen. Und das war auch in Paderborn der Fall mit haarsträubenden Ballverlusten und auch einem Foul, das dann, glaube ich, zu dem Freistoß führte, der eben dieser Lattenkracher geworden war. Und dann sein wirklich doch überraschendes Tor zum Ausgleich. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er sich einfach auf der Position, auf der er unterwegs ist, nicht so richtig wohlfühlt.
Das wäre auch nicht so überraschend, weil es einfach ein Riesenunterschied ist, ob du auf der 6 spielst oder ob du auf der 10 spielst. Dazwischen liegt noch die 8. Also das ist nicht so nah, das ist immer so ein Reflex. Ne? Trainer lassen sich da manchmal gern verleiten. Du hast, Zentrum ist nicht gleich Zentrum. So, mhm. Und jemanden dann so zurückziehen und gucken, naja, gut, funktioniert das, weil der bringt ja bestimmte Fähigkeiten eigentlich mit, finde ich die Differenz zwischen 6 und 8 im Anforderungsprofil zu groß. Barkok ist da jemand, der ganz klar in diese offensiveren Rollen taugt. Der,
wie man ja bei seinem Tor auch gesehen hat.
Ja, ja, der muss näher zum Tor. Das ist schon so. Aber das hat nicht nur da diese Problematik gehabt. Denken wir mal im höheren Segment an Toni Kroos, an Ilkay Gündogan, die sich da auch immer bei Löw sehr schwer getan haben, weil der dachte, wir spielen jetzt nur noch mit ballsicheren Leuten im Zentrum und dann spielt es keine Rolle, ob das ein Sechser ist oder ein Achter oder ein Zehner. Hauptsache, die sind ballsicher, Hauptsache, die sind passsicher. Hat nicht funktioniert, hat damals nicht funktioniert und funktioniert jetzt bei Hertha auch weniger in Person von Ayman Barkok.
Seine Zeit in Blau-Weiß wird dann wahrscheinlich auch im Sommer enden. Ja, Toro, jetzt müssen wir über ein Thema reden, das wir eigentlich schon abgehakt hatten, gefühlt. Also wir hatten schon über dieses Thema gesprochen und haben dann eigentlich gedacht, letzte Woche oder vorletzte Woche, dass das dann auch damit gegessen wäre. Aber auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Paderborn gab es dann nochmal einen neuen Höhepunkt dieser Causa.
Disput.
Das ist auch schön. Eklat ist mir fast ein bisschen zu weit übrigens. Was das ein Wort, das man sehr häufig in der Berichterstattung gelesen hat.
Deswegen Disput.
Disput finde ich gut, darauf einigen wir uns. Ja, es geht natürlich um Paul Dardai und seine abgebrochene Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Paderborn. Ihr da draußen habt das natürlich alle mitbekommen und auch heiß diskutiert in den sozialen Netzwerken. Ich habe wirklich viel gelesen. Ich glaube, ich saß an einem Abend bestimmt eine Stunde bei Twitter und habe mir so durchgelesen, was die Leute da so von sich gegeben haben und wem da teilweise auch die Schuld für diesen Fauxpas zugeteilt wurde. Ich fand es sehr spannend, dass auch zum Beispiel Vera als Pressesprecherin, Vera Krings, das falsche Verhalten und vorgeworfen wurde. Fand ich spannend, weil ich dachte mir, okay, sie hatte jetzt wirklich gar nichts damit zu tun. Also es waren spannende Sichtweisen auf diese ganze Thematik. Für die, die es überraschenderweise nicht mitbekommen haben sollten, es ging darum, dass Steffen Rohr vom Kicker eine Frage gestellt hat, Paul Dardai gesagt hat, du hast geschrieben, Hertha hat kein Konzept, solange du das so siehst, reden wir nicht. Dann hat Steffen 2 Fragen später nochmal versucht, seinen Job zu machen, wie er gesagt hat. Und dann ist Paul Dardai aufgestanden und gegangen. Hat Fabian Reese und Vera Krings alleine dort sitzen lassen. Gut gefallen haben mir auch die Videos von Fabian Reese in Slow Motion, wie sein Blick so erst nach oben und dann nach unten ging und er sich dachte, was zur Hölle passiert hier? Aber Reese, wie auf dem Platz, eben auch neben dem Platz, er rettet Hertha BSC halt und hat das relativ souverän zu Ende gebracht.
Er hat ja auch schon unterschrieben für das kommende Jahr, also der kann nicht weg. Ne? Der bleibt ja da, hat er ja gesagt. Also auch diese Pressekonferenz wird ihn da, glaube ich, nicht umstimmen, hoffentlich.
Ich hoffe auch nicht. Es geht immer noch um einen Kicker-Artikel vom 14. März, der bedeutete, Dardai Doppelpunkt ist im Sommer Schluss, Fragezeichen, in dem unter anderem der wenig aktive Spielansatz und die Ideenarmut bei Ballbesitz kritisiert werden. Und darüber gesprochen wird, dass es im Verein Überlegungen gab, Paul Dardai schon im Januar, Februar gehen zu lassen und dass es eben die Überlegungen gibt, im Sommer mit einem anderen Trainer weiterzumachen. Das sind alles keine großen Überraschungen. Das sind Informationen, die mittlerweile, also die auch ich bestätigen kann. Und das etwas Kuriose an dieser ganzen Geschichte ist jetzt, dass Paul Dardai seitdem auf dem Wörtchen Konzept herumreitet und sagt, in diesem Artikel hätte gestanden, Hertha habe kein Konzept. Das Wort Konzept kommt in diesem Artikel nicht vor, aber es ist eins, was Dardai immer wieder zitiert. Er hat jetzt vor dem Spiel gegen Paderborn zumindest einmal gucken lassen, was er dann meint, was das Konzept ist. Und er sagt, wir haben hier den Berliner Weg und wer das nicht verstanden hat, da hat er dann ganz Deutschland eingeladen und gesagt, kommt alle nach Westend und schaut euch unser Konzept an. Aber darum ging es ja eben gar nicht. Es geht ja nicht darum, den Berliner Weg zu kritisieren, sondern eben um die fußballerischen Ansätze. So, um das mal einmal kurz zusammenzufassen.
Punkt.
Punkt. So, und dann kam eben diese Pressekonferenz und die vielen, vielen, vielen Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Es gab viel Kritik und Rückhalt bei den Fans. Dazwischen gab es nicht allzu viel. Viele fanden es total nachvollziehbar, dass Pal Dardai so gehandelt hat. Andere meinten, damit schadet er nur sich selbst und vor allem auch dem Verein. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Noch am Mittwochnachmittag gab es eine interne Aufarbeitung im Verein mit Sportdirektor Benjamin Weber, Geschäftsführer Tom Herrich und Zecke Neuendorf. Und tja, da dürfte es laut geworden sein.
Die Besprechungen mit Pal Dardai sind, nach allem, was ich weiß oder glaube zu wissen, sind die öfter laut. Da ist er halt einfach auch so ein Typ. Dementsprechend, klar, da wird's, das wird jetzt kein Kuschelkurs gewesen sein, aber grundsätzlich, ne, Rückhalt oder nicht, war das jetzt gut oder nicht, was er da gemacht hat. Ich glaube, als Führungsperson, die er ja nun mal ist, ist es nicht gut, sich so zu verhalten.
Punkt.
Ja, da müssen wir nicht drum herum reden. Das ist einfach, da braucht man auch in der heutigen Zeit ein dickeres Fell als Cheftrainer. Das ist schon so. Das ist nicht immer, das ist als aktiver Sportler nicht immer leicht. Wenn ich jetzt am Wochenende an dieses Interview von Patrick Wasserzieher mit Nico Schlotterbeck denke, nach dem Spiel, das war schwierig, ne? Wo Schlotterbeck dann sagt, ja, ich fand die Frage schon blöd. So, es ging ja damit los, warum haben sie rübergeschossen? Ja, warum hat er wohl rübergeschossen? Weil er 80.000 gern verärgern möchte und all die Kinder zu Hause am Fernseher oder die Fans? Natürlich nicht, sondern weil das ein total menschlicher Reflex ist und dass dann der Wasserzieher darauf beruht, ja, er hat selber ja 50 Jahre Fußball gespielt. Ne? Blödsinn. Also manchmal gibt es einfach piekende, provozierende Fragen, wo man auch sagen kann von der Gegenseite, ja doch, das war eine blöde Frage und das war jetzt doof.
Hat Toni Kroos ja auch gemacht nach dem Champions-League-Finale.
Hat Toni Kroos ausgemacht, weil der Fragesteller da einfach nur darauf hin wollte, so nach dem Motto, ihr habt jetzt aber eigentlich Kacke gespielt und ihr habt es wirklich gar nicht verdient und der arme Jürgen Klopp, der jetzt so wirklich viel, viel besser war mit seinem Liverpool, der hat jetzt leider nicht den Titel gewonnen und ihr schon wieder Blödsinn. Kroos, weil er ein heller Kopf ist, hat es sofort erkannt und hat sich dann eben dementsprechend gewehrt. So sind aber, das sind aber Interviews gewesen, die unmittelbar nach Spielschluss passiert sind, wo du noch richtig voller Adrenalin bist, wo noch alles kocht und dann ist man auch sehr empfänglich für solche Sachen. Pal Dardai kam jetzt aus einer total ausgeruhten Situation. Der besagte Artikel lag Wochen zurück und er hat es trotzdem nicht verknust oder konnte trotzdem nicht professioneller in dem Fall damit umgehen und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Muss man ganz klar so sagen. Da muss er sich, der Kritik muss er sich stellen. Definitiv. Und schadet er damit dem Ansehen von Hertha BSC? So weit würde ich jetzt nicht gehen. Definitiv nicht. Aber er schadet sich damit vor allen Dingen selbst. Weil wenn du so eine Sache kannst du auch souverän runtermoderieren. Und dann zeigst du der vermeintlichen Gegenseite, guck mal, rutscht mir den Buckel runter. Mhm. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat sich da angreifbar gemacht. Und da, glaube ich, rührt auch inzwischen selber eine Unsicherheit, eine tiefe Unsicherheit her. Denn ob er jetzt auf dem Wort Konzept rumreitet oder nicht, ne, das ist nur noch mal so ein Abwehrreflex. Er will sich jetzt unbedingt ein Feindbild schaffen. Das ist so ein ganz tief menschlicher Reflex. Wenn die Dinge nicht laufen, wenn du eh angezählt bist, dann brauchst du irgendwo ein Feindbild, um deine Wut und zu kanalisieren, dein ganzes Unwohlsein. Und das packt er dann da jetzt mit rein. Die Situation hatten wir auch schon öfter. Ich erinnere mich damals 2019 an seinen ersten Abschied. Da waren es dann am Ende auch die Medien, die ihn aus dem Job geschrieben haben. Das war dann damals noch im Zusammenspiel mit Michael Preetz, wo er sich dann da auch so ein Feindbild geschaffen hat. Dann waren es wieder die blöden Schreiber oder sonst wer. Jetzt hat es ähnliche Züge und das, finde ich, wird ihm auch nicht wirklich gerecht. Also wenn man sich anguckt, was er für den Verein getan hat, auch dann jetzt immer in den schwierigen Situationen, wenn es wirklich härter richtig, richtig schlecht ging, dann war der da. Dann hat er seine Arbeit gemacht und mehr als viele andere, beziehungsweise hat in Momenten geholfen, wo andere gar nicht mehr bereit dazu gewesen wären. So.
Und genau das spricht ihm ja auch keiner ab,
diese Rettermissionen. Das spricht ihm keiner ab, aber deswegen müsste er sich gar nicht in so eine Situation bringen, der müsste sich gar nicht in so eine Bredouille bringen. Er könnte da wirklich leichter drüber stehen. Mit seiner Vita, mit all dem, was er gemacht hat, wäre es doch ein leichtes, das so ein bisschen lockerer abzumoderieren.
Genau, und so bleibt eben der Gedanke oder der fade Beigeschmack, dass er das auf die persönliche Ebene gezogen hat und sich dann, also er wirkt halt einfach persönlich beleidigt und das ist das Schwierige an der Situation, wie ich finde. Und das ist auch das, was ihr da draußen viel kritisiert habt, dass da eben die Professionalität so ein bisschen fehlte. Fakt ist aber eben auch, dass seine Zukunft offen ist. Er hat selbst die ganze Zeit immer wieder gesagt, er hat nur diese Jahresverträge und dann guckt man immer weiter. Und nach diesem Disput, um das Wort wieder aufzugreifen, am Mittwoch kam dann auch bei der Bild ein Artikel darüber, dass man sich bei Hertha schon nach einem neuen Trainer umschaut. Das ist auch keine Information, die die Bild unbedingt exklusiv hat. Das sind auch Dinge, die relativ weit bekannt sind, weil man ja eben auch das Problem hat, oder nicht das Problem, aber der Vertrag endet eben und auch Pal Dardai könnte sich ja entscheiden zu sagen, so, das war's, ich gehe jetzt wieder zurück in die Jugend oder was auch immer. Das heißt, man muss sich ja mit dem Szenario beschäftigen, im Sommer einen neuen Trainer zu verpflichten. Und das ist ja eben, hängt jetzt nicht unbedingt mit diesem Disput am Mittwoch zusammen. Aber die Bild spielte dann auch schon einen Namen, und zwar Thomas Stamm von Freiburg 2. Er gilt als Talententwickler und würde damit eigentlich ja perfekt zum Berliner Weg passen. Wie viel da jetzt dran ist, ist natürlich ungewiss, aber gewiss ist, dass eben auch intern der Rückhalt von Dardai bröckelt. Und das ist auch das, was du gerade schon gesagt hast, Toro, dass er sich mit diesem Auftritt eben nicht unbedingt förderlich dagegen gestemmt hat.
Ja, dass intern der Rückhalt nicht so ist, dass man sagen kann, man geht völlig unbelastet in eine neue Saison. Das ist ja schon alleine daran offensichtlich, dass wir jetzt den 8. April schreiben, so, und der Vertrag ist nicht verlängert. Wenn ich als Verein komplett von meinem Trainer überzeugt bin und ich weiß, der hat einen Jahresvertrag, dann setze ich mich in der Winterpause zusammen, spätestens im Februar, analysiere die Situation, klopf ab, wie sieht's aus, willst du weitermachen, wollen wir weitermachen, zu welchen Bedingungen? Zack. So, ist nicht passiert. Wenn du jetzt dann im April schon bist, dann gehst du nicht mehr zum Trainer und sagst, ach Mensch, Coach, wie sieht's eigentlich aus? Wir machen noch weiter, oder? Nein, natürlich nicht. Da hast du dich dann schon mit anderen Kandidaten beschäftigt, dann bist du schon im Vorstand und in den Gremien diverse Szenarien durchgegangen und guckst dann jetzt, wie du dich ausrichtest. Also es ist offensichtlich, dass man bei Hertha nicht vollkommen vom Trainer überzeugt ist, sonst hätte man den Vertrag, wie gesagt, verlängert, dass dann jetzt auch mit anderen Kandidaten gesprochen wird oder die dann auch gespielt werden. Medial ist auch das Normalste von der Welt. Das deutet alles darauf hin, dass da ab 1.7. ein neuer Trainer da sein wird. Und das ist der jetzige Stand. Ich glaube auch, so wie die Situation jetzt ist mit den Disputen, generell mit der ganzen Situation, dass da einfach so ein Weitermachen ja schon schwierig würde.
Ja, es wäre halt belastet irgendwie, ne?
Es wäre total belastet, ja. Und dann hast du im September vielleicht die Situation, hattest einen schwierigen Start und musst dann schon wieder diese Debatte haben, ja, trennt man sich jetzt vom Trainer schnellstmöglich, Reißleine ziehen, Saisonziele gefährdet, all das, was man zuhauf erlebt und was dann eben nicht der Fall ist, wenn der Trainer neu ist. Von daher würde ich sagen, 90-95%, dass da ein Wechsel gibt im Sommer.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich hoffe aus vor allem persönlicher und arbeitsatmosphärischer Sicht, dass wir die letzten 6 Wochen der Saison jetzt noch halbwegs glimpflich über die Bühne bekommen, weil ich muss sagen, dass das in dieser Situation oder in dieser Atmosphäre natürlich jetzt auch maximal anstrengend ist und schwierig ist, seinen Job zu machen. Toro, lass uns vorausschauen. Und zwar auf das Heimspiel gegen Hansa Rostock am Freitagabend 18.30 Uhr im Olympiastadion. Der freie Vorverkauf begann an diesem Montag. Und du hast vorhin gesagt, ein schnödes 0-0, das gibt es mit Hertha in dieser Saison halt nicht so häufig.
Ich wusste, dass es jetzt kommt. Ich hatte nämlich, als ich gesagt habe, irgendwo war da so ein blödes 0-0 mit bei. Ja. Genau, bei Hansa war das.
Gegen Rostock und gegen Osnabrück. Vor der Winterpause.
Aber das gegen Osnabrück war ja so immer aufs Tor geschossen, ja. Der Ball wollte nicht rein.
Das stimmt, aber Rostock war, im Mittelkreis stehen und zupfen
Glänzebüchen. Der Wind hat von der Ostsee peitscht. Ja. Furchtbare. Dann Spiel, auch Katastrophe und Mannheim, Abpfiff, wo ist der Abpfiff?
Es war dieses Spiel, in dem der Berliner Weg beschritten wurde und zwar in massivem Ausmaß, denn ich glaube, Toni Leistner und Marc Kempf waren beide gesperrt und somit stand dann die gesamte Jugend in der Innenverteidigung und auf der Doppel-6.
Ohne Gegentor.
Richtig, das war das, was wir am Ende festgehalten haben. Die Bilanz bislang gegen Rostock sind 27 Spiele, 13 Siege, 7 Remis und 7 Niederlagen. Also doch deutlich noch auf Hertha-Seite und Rostock? Ja, doch, genau. Mit wichtigen 3-1 gegen Wiesbaden an diesem Wochenende, denn Rostock steckt tief im Abstiegskampf, hat jetzt 31 Punkte, konnte aber durch diesen Sieg gegen Wiesbaden noch auf Rang 15 springen. Das ist also alles noch ziemlich prekär an der Ostsee. Da muss auf jeden Fall gepunktet werden. Das heißt, es wird ein hitziges Spiel für Hertha im heimischen Olympiastadion. Es gab allerdings, oder es gibt jetzt zumindest die Aussicht auf 2 Siege in Folge. Das gab es zuletzt im Februar. Du hast vorhin von einer Serie gesprochen. Wird sie losgetreten, diese Serie?
Wenn, dann nur unter größten Anstrengungen, weil Rostock ist eine schwierig zu bespielende Mannschaft. Anders als Hertha tun die sich unheimlich schwer im Tore schießen. Die haben sehr, sehr wenige Tore bisher erzielt. Ihre Spiele sind sehr zäh anzuschauen. Aber es ist auch eine Mannschaft, die schwierig zu bezwingen ist. Also die gehen jetzt nicht mal mit einem 7-1 unter oder einem 0-6 oder sowas, sondern die sind einfach da auch schwer zu bespielen. Die stehen sehr tief, die werfen sehr viel Physis immer rein. 0-0 war da irgendwie die logische Konsequenz im Hinspiel.
Aber nicht mehr mit der Hertha von jetzt.
Weil nein.
Wir haben ja unterhaltsam und viele Tore und Co. haben wir ja gehört, ne?
Sicher, aber du wirst ein frühes Tor benötigen. Je länger das da 0-0 spielt, ich weiß, das ist auch floskelhaft, aber Fußball ist nun mal manchmal so, kann man nicht neu erfinden. Und wenn es da lange 0-0 steht, dann wird Rostock da auch immer mehr sich da reinsteigern in diesen vermeintlichen Punktgewinn. Denn viel mehr, glaube ich, werden sie nicht auf Agenda haben. Punkt in Berlin, gut, dann wieder zu Hause versuchen, den Dreier zu holen. So muss die Rechnung im Abstiegskampf sein. Demnach erwarte ich 90 sehr, sehr schwere Arbeitsminuten.
Rostock übrigens mit 27 erzielten Toren genauso wenig wie Schlusslicht Osnabrück und das ist der Negativbestwert der Liga, wie du schon gesagt hast. Und 31 Punkte, 1 Punkt Vorsprung auf Relegationsrang 16, 2 Punkte Vorsprung auf Abstiegsrang 17. Das ist extrem eng da unten und Osnabrück hat am Wochenende gewonnen und schickt sich auch plötzlich noch an, da noch wieder irgendwie ein Wörtchen mitreden zu wollen, obwohl man sie ja auch eigentlich schon abgeschrieben hatte, aber ja, freuen wir uns auf ein spannendes Freitagabendspiel im Olympiastadion. Für uns wird der Kollege Nils Heidemann wieder vor Ort sein und dann eben auch im Podcast am Montag das Ganze aufarbeiten. Und das ist dann der 15. April. Da hören wir uns wieder. Toro, dir danke ich für deine Zeit. Es hat wieder großen Spaß gemacht mit dir.
Gerne, gerne.
Und euch da draußen danke fürs Zuhören. Eine gute Woche und bis nächsten Montag.
Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.